Der Gegenstandpunkt hat sich für heute Abend vorgenommen, einige Thesen und Erläuterungen zur Diskussion zu stellen über die Frage, welche Rolle eigentlich der Konsum im Kapitalismus spielt. Es gibt eine alte Auffassung von Marx, die auch in dem kurzen Einladungstext angesprochen worden ist, der Auffassung war, die arbeitende Menschheit im Kapitalismus hat nichts zu verlieren als ihre Ketten. Das ist ein Urteil, das ich in Bezug auf das Thema auch so zusammenfassen könnte. Der Konsum, die Versorgung der Menschen ist in dieser Wirtschaftsweise, in der wir leben, ob man sie nun Marktwirtschaft oder Kapitalismus nennt, nicht das Ziel des Produzierens. Im Gegenteil, die Versorgung der Leute ist schlecht bedient, weil es um etwas anderes geht. Das wäre noch zu erläutern, worum es eigentlich geht und inwiefern ich meine Behauptung überhaupt untermauern kann. Ich weiß aber, dass dagegen mindestens zwei andere Auffassungen stehen. Und ihr könnt ja überlegen, welcher ihr da mehr zuneigt. Es ist fast allgemeingut, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, dass also das Konsumieren, das Versorgtwerden sowas wie das Ziel allen Wirtschaftens ist. Und es gibt an dieser Frage eine Scheidung der Geister. Es gibt Menschen, die fassen das positiv auf und sagen, das ist wunderbar gelungen in dieser Welt, in der wir leben. Wir leben nämlich nicht nur in einer Konsumgesellschaft, sondern man darf diese Konsumgesellschaft sogar Wohlstandsgesellschaft nennen. Wir leben gut wie nie zuvor und in dieses Wir sind insbesondere die Arbeiter oder Marx hätte gesagt, das Proletariat eingeschlossen. Die Menschen, die von ihrer Hände Arbeit leben müssen. Eine Wohlstandsgesellschaft. Eine Kritik am Konsum. So wie ich sie in meinen ersten Sätzen angedeutet habe, gibt es in dieser Welt eigentlich nicht, außer in einer Hinsicht. Es gibt eine Kritik an der Konsumgesellschaft, die ihr nicht vorwirft, dass der Konsum der Menschen so schlecht bedient ist, sondern dass es ein zu viel davon gibt. Während die eine Fraktion meint, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, sagt das die andere Fraktion mehr mit einem kritischen Unterton und nennt das Überflussgesellschaft. Zu viel Konsum, das ist schlecht, das bringt ganz missliche Konsequenzen hervor. Die Verseuchung der Umwelt gehört angeblich dazu und so fort. Weil das also so ist, weil ich mit meinem angedeuteten Urteil über diese Konsumgesellschaft ziemlich im Regen stehe, habe ich mir zwei oder drei Kapitel vorgenommen, die ich erläutern möchte. Das erste bezieht sich auf die Ideologien zum Konsum und zur Konsumgesellschaft. Was behaupten die Leute über den Konsum in dieser Gesellschaft und was wäre dagegen einzuwenden oder was habe ich dagegen einzuwenden? Ihr könnt euch ja überlegen, was davon überzeugt. Und in einem zweiten Abschnitt möchte ich erläutern, wie es wirklich um die Rolle des Konsums im Kapitalismus bestellt ist. Und weil die Befürworter wie Kritiker des Konsums in der Werbung, so scheint das jedenfalls nach unseren Diskussionen hier zu sein, ihren Lieblingsstoff vor Augen haben, will ich noch in einem letzten Abschnitt erläutern, was das eigentlich ist, Werbung. Warum es das gibt, wie sie funktioniert und warum man schief liegt, wenn man meint, das sei eine Institution zur Manipulation der Menschen, um ihnen künstliche Bedürfnisse aufzuschwatzen. Fangen wir also mal an mit den gängigen Urteilen, Ideologien, Fehlurteile nenne ich sie, über die sogenannte Konsumgesellschaft. Bevor ich einsteige, will ich zwei technische Bemerkungen vorwegnehmen. Das eine ist, Menschen, die sich angesprochen fühlen durch die Argumente und weiter diskutieren wollen, die können das auch außerhalb unserer Diskussionsveranstaltung hier regelmäßig mittwochs tun. Zweiwöchentlich mittwochs findet eine offene Diskussionsrunde statt. Die nächste ist am kommenden Mittwoch. Ja? Kommenden Mittwoch im Antoniushaus, Mühlweg 13, im Erdgeschoss unten rechts im Nebenzimmer, findet man eine Diskussionsrunde, die sich aktuell mit dem Thema, ich glaube, Armut in den Entwicklungsländern befasst. Aber es werden nicht nur Themen unsererseits zur Sprache gebracht. Was immer dem Publikum auf den Nägeln brennt, kann da diskutiert werden. Also alle zwei Wochen mittwochs, der nächste Termin ist jetzt kommenden Mittwoch, 19 Uhr. 19.30 Uhr, ja, 19.30 Uhr im Antoniushaus, Mühlweg 13. Das zweite ist, dieser Saal kostet Geld und deswegen geht eine Spendendose rum für alle die, die da einen Beitrag leisten wollen. Das wird schon mal daneben. Okay. Fangen wir also an mit dem positiven Urteil, das sagt, ja, es geht um den Konsum in dieser Gesellschaft und der ist wunderbar bedient. Wir haben es mit einer Wohlstandsgesellschaft zu tun. Das Erste, was verdächtig stimmen könnte, ist, dass diese Gesellschaft es nötig hat, dieses Lob zu streuen. Es scheint offenbar nicht eine solche Selbstverständlichkeit zu sein, dass man das den Menschen nicht sagen muss, weil sie spüren, weil der Konsum für sie kein Problem darstellt. Nein, man wirbt dafür und gibt dieser Gesellschaft das Etikett Wohlstandsgesellschaft. Was sind eigentlich die Beweise dafür, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben? Ich will nicht hinweisen auf die 10 Millionen Armen, die handgezählt von Wohlfahrtsverbänden in ihren Berichten veröffentlicht werden. Ich will jetzt auch nicht hinweisen auf die Millionen, von denen man sagt, sie verdienen nicht einmal einen Mindestlohn, können von ihrem Geld nicht leben. Ich will also nicht gewissermaßen die schwächste Seite des Arguments anpacken und gegen den behaupteten Wohlstand die Armut stellen, die ja in dieser Gesellschaft auch offiziell zusammengerechnet wird. 10 Millionen arme Kinder in Hartz IV und anderen Familien scheinen ja kein Indiz für Wohlstand zu sein. Sondern ich will mal das Argument an seiner stärksten Seite packen. Wohlstand, so wird gesagt, entdeckt man allenthalben in den bundesdeutschen Haushalten. Auch Arbeiter haben heutzutage einen Kühlschrank, ein Auto. Das stimmt und das Erste, was an dieser These nachdenklich macht, ist es auch. Auch Arbeiter haben heutzutage einen Kühlschrank, einen fahrbaren Untersatz, ein Auto und ähnliches mehr. Dieses auch zeugt von einem gewissen Bewusstsein eines Gegensatzes. Der Art nämlich, dass man eigentlich so etwas bei der arbeitnehmenden Bevölkerung nicht von Haus aus vermutet. Dass Arbeitersein und Armsein doch mehr das Pärchen ist, das zusammengehört, sodass man sich selber ein wenig erstaunt darüber gibt, dass auch Arbeiter einen Golf oder Mercedes fahren, einen Kühlschrank und eine Tiefkühltruhe haben und so fort. Unbestritten, die große Mehrzahl hat das. Wofür steht das? Was belegt das? Ein Kühlschrank beispielsweise. Widmet man sich mal diesem profanen Gerät. Ein Kühlschrank ist ein Instrument, das für die Ernährung eines Haushalts notwendig ist, der ein knappes Zeitbudget hat. Wenn ein Ernährer 8 oder 10 Stunden in die Fabrik fährt, eine Stunde Fahrt hin, eine Stunde zurück, wenn eine moderne Familie von dem Lohn eines Ernährers gar nicht leben kann, also Mann und Frau arbeiten, dann ist, wenn die Notwendigkeit der Arbeit erledigt ist, in einem sehr knappen Zeitfenster die Notwendigkeit der Reproduktion zu meistern, die Notwendigkeiten des sich Erholens, des sich Ernährens. Also braucht es einen Kühlschrank, der einem erspart, täglich aufs Neue die Milch oder den Joghurt oder den Fisch zu kaufen. Man kühlt seine Lebensmittel und bevorratet die. So banal ist das Bedürfnis, das aber in unserer Welt nicht einfach eine schicke moderne Einrichtung ist, sondern auch seine Notwendigkeit hat. Leute, die mit knappem Zeitbudget ihre Ernährung meistern müssen, wenn sie von der Arbeit heimkommen, die brauchen sowas. Das Auto. Wenn von modernen Arbeitskräften verlangt wird, dass sie aus dem bayerischen Wald von Deggendorf nach Regensburg in der Früh kommen, um bei BMW zu arbeiten, dann müssen sie mobil sein. Die brauchen einen fahrbaren Untersatz. Und in den Zeitungsannoncen, wo Stellen ausgeschrieben werden, findet man mitunter den Hinweis, Mobilität ist Voraussetzung. Man braucht zur Erledigung der Arbeitsnotwendigkeiten ein Auto. Wie soll man also, betrachtet man mal die Sache von einem modernen Standort und der Politik, die ihn managt, wie soll man von einem Millionenvolk erwarten, dass es in die Fabriken in allen Winkeln der Republik strömt, dass ihnen aber der dafür notwendige fahrbare Untersatz vorenthalten bleibt? Das ist eine Notwendigkeit. Insofern stehen diese beiden Beispiele, Kühlschrank wie Automobil, dafür, dass das Instrumente zur Bewältigung von Notwendigkeiten des modernen Arbeiterlebens sind und nicht Wohlstand. Wohlstand, darunter würde man sich ja vernünftigerweise vorstellen, ein gutes Leben führen zu können und nicht einfach nur die Notwendigkeiten der Lebensführung absolvieren zu können. Das wäre mein erster Einwand gegen das Etikett der Wohlstandsgesellschaft. Natürlich, man kann jetzt den Befund steigern, indem man sagt, es gibt doch nicht nur Notwendigkeiten der Lebensführung, die mittlerweile zu einem modernen Haushalt dazugehören, sondern es gibt doch auch so etwas wie den Eingang von Luxusartikeln ins normale tägliche Leben eines arbeitenden Menschen. Zum Beispiel der Lachs als Lebensmittel. Der war vor 20, 30 Jahren ein Edelfisch, teuer, für die meisten arbeitenden Menschen nicht erschwinglich. Heute kauft man den bei Penny oder Aldi in jedem Supermarkt. Der Lachs, da findet ein Luxusgegenstand oder ein ehemaliger Luxusgegenstand Einzug in den Warenkorb der normalen arbeitenden Menschen. Das stimmt. Was beweist das? Beweist das jetzt, dass Sie an einem luxuriösen Leben teilhaben dürfen? Oder beweist es nicht vielmehr, dass wenn der Lachs in den Haushalt einer Schleckerverkäuferin einzieht, dieser Lachs in immer weniger Lohnminuten herstellbar ist, sodass er zu einem Preis verkäuflich wird, sodass auch Normalverdiener dieses Lebensmittel kaufen können. Dass ehemalige Luxusprodukte Einzug halten in den gewöhnlichen Konsumkorb, zeugt davon, dass mit immer weniger Arbeitsaufwand, in immer kürzerer Zeit, deswegen auch zu billigeren Preisen, Luxusgüter zu Massenbedarfsartikeln werden. Die Kehrseite davon ist, dass immer mehr Lebensmittel in immer kürzerer Zeit herstellbar sind. Und schaut in die Zeitungen, da wird hochgerechnet, in wie wenigen Minuten heutzutage ein komplettes Automobil bei VW zusammengeschraubt wird. Das führt andererseits überhaupt nicht dazu, dass ein immer größerer Umfang an gediegenen Gütern in den Konsum der Menschen eingeht. Und weil dies alles in immer kürzerer Zeit herstellbar ist, die Menschen mit immer weniger Arbeitszeit ihr Leben fristen, sodass ihre Freizeit immer größer wird. So ist es ja gar nicht. Nur weil die Lebensmittel in der Hälfte der Zeit oder in einem Fünftel der Zeit herstellbar sind im Vergleich zu vor 20, 30, 40 Jahren, hat sich doch das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit bei den Menschen nicht verschoben. Die leben nicht gut oder besser versorgt als gestern bei einem viel größeren Umfang an freier Zeit, weil das Notwendige in kürzerer Zeit zu erledigen geht. Jeder weiß es, das Lohneinkommen eines normalen Haushalts, wenn er überhaupt ein normales Lohneinkommen bezieht, das trägt so weit die anfallenden Notwendigkeiten von Miete, Strom, Gas, Wasser, Lebensmittel, wenn es gut geht, bis zum Monatsende zu bezahlen und dann ist das Verdiente aufgebraucht, sodass man aufs Neue zu den alten Konditionen dieselbe Zeitspanne, 40 Stunden die Woche oder mehr, in die Fabrik zieht, um sich erneut einen Lohn zu verdienen. Das ist es, dieser merkwürdige Mechanismus, den der Marx Reproduktion genannt hat. Das verdiente Einkommen trägt, wenn alles gut geht, gerade so weit, den Menschen in seiner Lebenskraft zu erhalten, zu reproduzieren, ihm aber keinen Wohlstand oder Reichtum anzuschaffen, den er in einer immer größer werdenden freien Zeit genießen könnte. Und weil das so ist, gibt es in dieser modernen Konsumgesellschaft, wo manches Luxusgut Massenbedarfsartikel wird, wieder Güter, die für den normal verdienenden Menschen unerschwinglich bleiben. Es gibt schon bei der Abteilung der Lebensmittel ein modernes Segment, das nennt sich Bio, gesunde Ernährung. Das gibt es auch beim Lachs. Und schaut euch die Unterschiede an. Geht mal zu Penny und geht mal in den Biomarkt. Das verhält sich ungefähr im Preisniveau 1:2, ob man Lachs oder Biolachs kauft. Gesunde Ernährung. Überhaupt dieses Attribut könnte schon hellhörig machen. Die Auffassung von der Konsum- oder Wohlstandsgesellschaft unterstellt ja sowas wie den Konsum, die Versorgung der Menschen als den Zweck des Produzierens. Ja, wenn es das wirklich wäre, dann wäre gesund kein vernünftiges zusätzliches Attribut zur Ernährung. Das würde man ja wohl von selbst erwarten und verstehen, dass wenn die Menschen nur für ihre Versorgung produzieren, sie selbstverständlich genießbare Lebensmittel herstellen, eben solche, die ihrer Gesundheit und ihrem Geschmack zuträglich sind. Das ist bei uns nicht so. Gesunde Ernährung ist eine Extrasparte neben dem ganzen normalen Lebensmittelangebot, die auch extra honoriert werden muss. Das ist teuer. Und dieses Segment ist deswegen, aus diesem Grund, vielen Menschen versperrt. Man muss einmal den Preis im Biomarkt und im Supermarkt für Porree oder Lachs vergleichen, dann weiß man, warum die meisten Normalverdiener nicht im Biomarkt kaufen, einfach weil sie es sich nicht leisten können. Wäre der Konsum der Zweck, dann müsste man ja wohl erwarten, dass das Geldeinkommen der Menschen locker dafür hinreicht, wenigstens nur solche Lebensmittel zu kaufen und zu konsumieren, die gesundheitlich zuträglich sind. Das ist nicht so. Warum ist es nicht so? Weil der Lohn, den die Menschen in den Fabriken verdienen, für den Gewinn, der dort erwirtschaftet werden soll, eine Kost ist, die also negativ zum Betriebszweck steht. Deswegen kann er gar nicht knapp genug ausfallen. Jeder Euro weniger Lohn ist ein Stück Gewinn mehr. Also müssen Leute mit minimalem Lohneinkommen maximale Preise für Bioprodukte bezahlen können. Das geht nicht auf. Und die Regierung weiß, dass es auch nicht aufgehen soll. Die haben nämlich gefordert, eine interessante Zielgröße, die rot-grüne Regierung, die die Biolandwirtschaft angekurbelt hat, dass das Ziel darin besteht, dass 5% der deutschen Anbaufläche mit Bioprodukten bewirtschaftet werden. Wenn Bio so gesund ist, dann müsste man doch denken, müssen 100% der Anbaufläche mit Bioprodukten beackert werden. Nein, es sind 5%. Und warum? Ja, weil sie wissen, dass die Massen der Arbeitnehmer, die für billigen Lohn kapitalistisches Wachstum produzieren sollen, nie einen Lohn empfangen sollen, der so stark bestückt ist, dass man sich die Abteilung Bio leisten kann. Es muss also Billigfutter geben für Billigverdiener, die das Wachstum voranbringen. Es ist nicht nur so, dass deswegen, weil der Lohn diese knapp zu haltende Kost für das wirtschaftliche Wachstum und den Gewinn der Industrie ist, dass manches Produkt dem normalen Haushalt verschlossen bleibt. Aus demselben Grund wird auch manches neue Produkt nur deswegen, weil die Kaufkraft der Leute so schmal ist, neu geschaffen und konstruiert. Schaut mal, wie ein Unternehmen wie Tata in Indien auf die Idee kommt, man müsste einmal ein Automobil für 1200 Euro bauen. Jetzt haben sie es gebaut, jetzt ist es auf dem Markt und VW ärgert sich schwarz, weil VW genau dasselbe Ziel hatte, ein Auto für 2500 Euro auf den Markt bringen. Es gibt doch bereits gediegene Autos, könnte man denken. Der BMW, der 5er oder der Mercedes sind doch nach dem Stand der Technik keine schlechten Automobile. Lenkrad, Außenspiegel, ABS, alles da. Warum muss man jetzt so einen Plastikbomber für 1200 Euro bauen? Weil die großen Unternehmen auch die schmal bestückte Kaufkraft absahnen wollen, abgreifen wollen für ihren Gewinn, die sie den Leuten wegen ihres Wachstums eingebrockt haben. Die entdecken, dass es so schmalbrüstige Lohnempfänger gibt, dass die mit ihrer Kaufkraft an ein normales, durchschnittliches Automobil nicht heranreichen, aber dennoch dem Diktat der Mobilität unterliegen. Auch die brauchen einen Flitzer, um zur Arbeit zu fahren. Will man also deren Kaufkraft für den Gewinn nutzen, dann muss die Ingenieurskunst es hinbringen, aus Pappe und einigen anderen Ingredienzien ein Auto zu kreieren, das 1200 Euro kostet. Da merkt man, ist die Erschließung der kapitalistisch erzeugten Armut für die Realisierung von Waren, für das Einfahren von Gewinn, die Konstruktionsidee dieses Autos. Und das Drollige ist, ich kann auch sagen, das Ärgerliche, dass alle Welt, die diesem Spektakel beiwohnt, das alles auf den Kopf stellt. Das Urteil über diesen Treppenwitz eines Autos für 1200 Euro heißt nämlich, hier zeigt sich endgültig die Perfektionierung, die Vollendung des Marktes und der Konsumgesellschaft, denn es ist für jeden etwas dabei. Da ist etwas dabei für den gediegenen Manager, der einen 7er BMW fährt. Da ist etwas dabei für den Meister bei Daimler-Benz, der einen Audi oder einen VW Golf fährt, und da ist auch etwas dabei für die Friseuse oder die Kauffrau bei Schlecker, die für 1200 Euro ein Auto erwirbt. Es wird so getan, als hätte man einer vorfindlichen Palette von differenzierten Bedürfnissen auf die perfekteste Weise entsprochen, indem man jedem ein Automobil nach seinem Geschmack präsentiert. In Wirklichkeit bezieht man sich mit dieser Produktpalette auf die abgestuften Formen von Armut, die die Unternehmen mit ihrer Kalkulation des Lohnes erzeugt haben. Das wären ein paar Einwände gegen die Auffassung, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben. Einwänden, die sich das Publikum gewöhnlich gar nicht weiter zu Herzen nimmt, weil es mit einem Verfahren vertraut ist, wie man die Behauptung von der Wohlstandsgesellschaft gegen jede Kritik immunisiert. Das ist die Technik des Vergleichs. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ihr könnt es prüfen und schauen, was davon passt und nicht passt, lässt man an sich abprallen mit einem Vergleich. Man muss nur das Leben eines Facharbeiters von BMW in Regensburg vergleichen mit dem Nachkriegselend oder mit einem Hungerleider aus den Slums von Lagos in Nigeria, mit dem Elend der Dritten Welt. Und in diesem Vergleich sieht sofort der brave Mann aus Regensburg wie einer aus, der im Wohlstand badet. Merkwürdig an dieser Technik des Vergleichs ist, dass ein anderer Maßstab, der durchaus auch zu Gebote stünde, nie gewählt wird. Man könnte nämlich auch den Mann aus Regensburg einmal vergleichen mit dem unglaublichen Reichtum, der beim Exportweltmeister Deutschland über die Jahrzehnte angehäuft worden ist, der dieses Land immer reicher gemacht hat, der zu immer höheren Bankentürmen und Fabrikgebäuden geführt hat, zu immer größeren Bilanzen. Mit diesem Reichtum wird nie verglichen. Das sieht man eher in den Kurven, die die Zeitungen und Nachrichten veröffentlichen. Die Einkommen der Großverdiener und die Industriegewinne gehen permanent in die Höhe, während die normale Menschheit Reallohnverluste erleidet. Mit dem Reichtum verglichen würde ein Regensburger dann alt aussehen, sodass eigentlich nur ein Schluss bleibt. Man kommt so zielstrebig auf die Figur des Elends, mit dem man sich vergleicht, weil man um jeden Preis das zufriedenstellende Resultat haben will. Man steht gut da. Dafür sucht man sich den einen passenden Maßstab heraus und verwirft den anderen. Eine zweite Gedankenfigur neben der Wohlstandsgesellschaft ist gewissermaßen eine Steigerung des Lobs über die Konsumgesellschaft. Es wird nicht nur behauptet von wohlmeinenden Leuten in Bezug auf die Marktwirtschaft, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, sondern wir kennen die Figur des König-Kunde. Der Kunde ist König bei uns. Und damit soll noch mehr ausgedrückt sein, als dass sein Konsum gut bedient ist. Mit dieser Metapher König-Kunde soll gesagt sein, der Kunde wird in seinen Konsumbedürfnissen nicht nur gut bedient, er ist eigentlich der Herr der Ökonomie. Er ist derjenige, der die Richtung des ganzen produktiven Geschehens bestimmt. Und so redet auch die Volkswirtschaftslehre und die Zeitungen dazu, dass nämlich die König, ist ja eine Anspielung darauf, dass die Figur Herrschaft ausübt, dass die Herrschaft des Kunden über die Produktion darin liegt, dass er täglich mit Hilfe der Geldscheine, die er beim Einkaufen ausgibt, über das Was der Produktion, über das Wie und über das Wie viel eine Abstimmung in die Wege leitet. Er als Käufer ist durch die Kaufkraft, die er hat, der Befehlsgeber an die Produktion, der ihr sagt, was soll produziert werden, wie soll es gemacht werden, von welcher Qualität und wie viel davon. Das ist die Behauptung. Und weil die so fest sitzt in den Köpfen, lohnt sich's durchaus, darauf einmal einen Blick zu werfen. Was ist dran an der Vorstellung? Der Kunde macht täglich so etwas wie eine Abstimmung mit seinen Geldscheinen über die Ziele und Resultate der Produktion. Zunächst könnte man dem Gedanken vorhalten, dass von einer Abstimmung im echten Sinne nicht die Rede sein kann, denn wer nimmt eigentlich an der Abstimmung teil? Nicht der Konsumwillige, sondern der Konsumwillige, der Kaufkraft hat. Das ist ein wichtiger Unterschied. Es gibt nämlich durchaus konsumwillige Menschen in dieser Welt, die an dieser sogenannten Abstimmung mangels Geldeinkommen nie teilnehmen. Es gibt sehr viel Bedürftige, die einen ordentlichen Wohnraum haben wollen, ihn aber nicht bezahlen können. Die wohnen entweder in schlechten Wohnungen oder gar keinen Wohnungen im Extremfall, dann sind es Obdachlose. Es gibt sehr viele Menschen in der Welt, die haben einen Bedarf, in der dritten Welt beispielsweise, an AIDS-Medikamenten. Die können sie nicht bezahlen, also bekommen sie die nicht. Alle diese Menschen, die haben einen Bedarf, die sind konsumwillig, aber die nehmen an dieser Abstimmung, von der hier die Rede ist, nicht teil. Woran man sehen kann, der Bedarf ist offenbar nicht das Kriterium, das zählt bei dieser Produktion. Das vorhandene Bedürfnis nach AIDS-Medikamenten bleibt unbefriedigt, wenn es kein Geld hat. Umgekehrt, die idiotischsten Bedürfnisse werden befriedigt, wenn sie zahlungsfähig sind. Da kann man von der Bibel bis zum Genitalschmuck alles kaufen. Das wird bedient.
Also ist offenbar das Bedürfnis gar nicht das Ziel des Produzierens, das der Kunde noch in der Hand hat und beauftragt, sondern umgekehrt, das Bedürfnis, wo es Kaufkraft hat, ist Mittel für den Gelderwerb der Verkäufer. Die Plausibilität dieser Gedankenfigur, der Kunde beauftragt doch durch seine Kaufentscheidung, was und wie viel produziert wird, die kommt durch eine logische Verwechslung in die Welt. Man ist nämlich geneigt, folgenden Gedanken zu denken. Ja, ohne Konsumentenkaufakt kommt ja kein Warenverkauf zustande. Also ist die Produktion und muss sie sein, ein Dienst am Konsumenten. Ohne dass er kauft, gibt es keinen Gewinn und keinen Verkauf. Das verwechselt Bedingung und Grund. Freilich, Bedingung dafür, dass die Waren verkauft werden, ist schon, dass es einen Kunden gibt, der sie gegen Geld erwirbt. Aber dass deswegen der Grund der Herstellung der Ware der Dienst an diesem Kunden ist, das ist ein Fehlschluss. Die Bedingung ist nicht dasselbe wie der Grund, das weiß jeder Hausbäcker. Wenn man einen Kuchen macht, dann tut man Hefe hinein. Dann sind die Hefebakterien der Grund dafür, dass sich der Teig aufbläht. Bedingung freilich ist die Wärme, die es da in der Umgebung geben muss. Ohne diese Bedingung kein ordentlicher Hefeteig. Aber deswegen ist die Bedingung, die Wärme, nicht der Grund für diesen Hefeteig. Da braucht es die Hefe und die Bakterien. Also Bedingung und Grund werden verwechselt. Das mal übersetzt in die Alternativen, in denen man denkt. Man sagt, ohne dass der Kunde kauft, kommt ja kein Warenverkauf zustande. Der Kunde müsste ja nicht kaufen. Der Kunde müsste ja nicht kaufen. Jedenfalls nicht beim Kaufmann A. Er könnte doch auch woanders kaufen. Das ist die Vorstellung der Wahlfreiheit, die dem Kunden seine Macht verleiht. Was die Behauptung oder Auffassung der Wahlfreiheit angeht, nimmt man sie mal wörtlich, die Wahlfreiheit des Kunden, dann muss man sagen, auf einer breiten Strecke ist da erst einmal eine Fehlanzeige zu vermelden. Die Wohnung, die man braucht, die Kleidung, die man sich anzieht, die Lebensmittel, die man isst, die sind ein Muss, unterliegen nicht der Wahlfreiheit. Bei der modernen Kunst an der Wohnzimmerwand, da ist es sicher anders. Das muss nicht sein, das kann man haben, so man mag. Aber das andere, Wohnung, Kleidung, Lebensmittel, das muss man kaufen. In dieser Hinsicht herrscht da zunächst einmal gar keine Wahlfreiheit. Das ist eine Existenznotwendigkeit. Freilich, betrachtet man diese Notwendigkeiten jetzt, die Wohnung, die man haben muss, die Kleidung, die man unbedingt braucht, die Lebensmittel, die man verzehren muss, so könnte man natürlich sagen, welche Wohnung, welche Autos, das fällt doch in die Wahlfreiheit des Kunden. Hier kann er doch dirigieren, ob ein modernes, ökologisch getrimmtes Auto oder eine Spritschleuder gekauft wird. Ja, sicher, hier herrscht Wahlfreiheit, aber jeder weiß, dass bei dieser Wahlfreiheit die Fragen des Geschmacks, was ist gut, was ist schön, und die Frage des Geldbeutels bei den allermeisten Menschen kollidieren. Da ist das Segment, in dem man überhaupt seine freie Wahl betätigen kann, sehr weitgehend festgelegt durch die Reichweite des Geldbeutels, über die man verfügt. Das kommt daher, dass für den Normalverdiener die kapitalistischen Unternehmungen auf beiden Seiten des Schreibtisches wirken. Die geben Ihnen, den Konsumenten, nicht bloß die Preise der Waren vor, zwischen denen der Konsument jetzt die Auswahl hat. Die Unternehmen sind nicht nur der Herr über den Warenpreis. Die Unternehmen sind auch der Herr über die Einkommenshöhe desjenigen, der jetzt diese so bepreisten Waren kaufen muss, aber gar nicht in jedem Fall kaufen kann. Hängt sehr an der Stärke des Geldbeutels.